Guten Morgen, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Das Thema, was wir heute haben, ist äußerst spannend. Ich habe also mich mit diesem Thema beschäftigt, als Interpol hinter mir war. Und zwar, ich wurde also in der Türkei irgendwie angeklagt, eine lange Geschichte. Und da habe ich gedacht, dass der einzige Weg, um mich da rauszuholen, ist in der Türkei was Positives zu schreiben, wo die Leute sagen, Mann, der Herr Roma, der ist gut, der ist also kein Terrorist. Also ich wurde ein bisschen angeklagt, ich würde mit der terroristischen Partei arbeiten. Und da habe ich mich hingesetzt, irgendwo in einer Hütte an der Ostsee und habe in einer Woche so 150 Seiten geschrieben über den Einfluss des Osmanischen Reiches auf die Reformation. Ein Thema, was mich schon lange irgendwie im Kopf so beschäftigt hat, aber wo ich nie richtig anfangen konnte. Die Idee war, den Türken zu zeigen, wie gut die sind. Und gerade in der Zeit, wo die Frage Türkei, EU, ja, nein, groß ist, auch der EU, also den Europäern zu zeigen, wir verdanken den Türken sehr viel. Das war ein interessantes Erlebnis, das war vor 9 Jahren. Und daraufhin bin ich nach Istanbul geflogen, ich suchte also einen Drucker. Und direkt am Flughafen bin ich in die Buchhandlung gelaufen und habe ich mir ein bisschen angeschaut, was die Türken so an Büchern lesen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ein Drittel der Bücher waren über bzw. gegen den Katholizismus und die Amerikaner. Ein Drittel der Bücher, das hat mich umgehauen. Und da habe ich mir so 3, 4 Verlagshäuser so aufgeschrieben, Telefonnummer. Und ihr müsst wissen, dass Istanbul also tagsüber 20 Millionen Einwohner hat. Das heißt also mehr Einwohner hat als ganz Skandinavien. Und um dort von einem Drucker zum anderen zu gehen, das kann also wirklich Stunden dauern. Aber alle Verlagshäuser sind in einer Straße. Da habe ich also wirklich viel Glück gehabt. Und dann haben sie mich alle zu einem Verlag geschickt. Alfa Yayınları heißt das Ding. Und das ist der größte Verlag der Türkei. Ich habe gesagt, da musst du hin. Und der Chef hat sich eine halbe Stunde genommen, sein Büro war ungefähr doppelt so lang wie dieser Raum hier, und gesagt, wir möchten dieses Buch haben. Und ich möchte euch also nicht das ganze Buch vorlesen, natürlich nicht, aber einige Punkte, die zeigen, wie das Osmanische Reich bzw. der Islam der Reformation geholfen hat. Es ist sehr spannend und ich freue mich, dass ihr das hören werdet, dass es auch aufgenommen wird. Das ist ein ganz wichtiges Thema und ich hoffe, bete jetzt, dass dieses Buch endlich mal rauskommt. In diesem Buch kommt natürlich erstmal das Thema des Abfalls. Bevor wir über Reformation reden, müsste man über Abfall reden. Das werde ich aber heute nicht tun, also nicht mit Konstantin anfangen und wie dann Konstantin als Politiker sich um Religion gekümmert hat. Dann kam Justinian, den Spieß umgedreht hat, indem dann Religion sich um Politik kümmert im ganzen Mittelalter. Und während die Religion sich um Politik kümmert, haben wir diese ganzen Extreme, diese ganzen Verfälschungen auf theologischem, aber auch auf moralischem Gebiet, die wir mit einem Satz, einem kurzen Begriff zusammenfassen können, nämlich in dem Begriff Mittelalter. Interessant, dass fast alle Historiker sich einig sind, wann das Mittelalter beginnt. Und wisst ihr, was sie für ein Datum geben? Woher weißt du das? 538, ja. Das ist offiziell der Beginn des Mittelalters, was für uns ein prophetisches Datum ist. Bitte? Hast du geschätzt? Sehr gut. Ich schätze dich sehr dafür. Ja. Ich persönlich sehe also einen der schlimmsten Höhepunkte zu Beginn des Mittelalters als die Akademie von Athen. Übrigens, ja doch, ja. Die Akademie von Athen mit Tausenden von Büchern von Justinian zerstört worden ist. Das war 529. Wenn man sich das vorstellen, man darf sich das gar nicht vorstellen, wie dumm manche Leute waren, Tausende von Bänder, mit Hand geschrieben, mit Lederband, Unikas, Bücher, die es nicht mehr gibt, einfach zu zerstören. Und dann sind wir, wie bewusst Latein eingeschleust worden ist, als eine künstliche Sprache eigentlich, ja, damit die Leute das Griechische nicht mehr so verstehen. Das ist so ungefähr wie Mao Zedong in China, der die Schriftzeichen verändert hat, damit die Menschen die alten Bücher nicht mehr lesen können. Griechisch war die Sprache der Philosophen, aber auch die Sprache der Ketzer, der Ostkirche. Alles schlecht. Und deswegen wurde systematisch daran gearbeitet, alles, was an Wissen war, beziehungsweise alles, was griechisch war in Europa, zu vernichten. Und leider waren diese Bestrebungen zum größten Teil erfolgreich. Natürlich war die Bibel nicht übersetzt und dadurch gab es keine Möglichkeit mehr, an den heiligen Text ranzukommen. Wir wissen ja, dass Hieronymus dann die Bibel ins Latein übersetzt hat, Vulgata, die aber zum Teil eine Verfälschung der Bibel ist. Muss man also nebenbei sagen. Es gab natürlich griechische Manuskripte en masse noch, im Vatikan zum Beispiel. Aber niemand konnte hinkommen. Neben der Bibel denken wir an die griechischen Philosophen, aber auch an Wissenschaftler. Und dieser Mangel an Erkenntnissen wurde sofort im Mittelalter spürbar im Alltag, zum Beispiel Medizin. Und kein Wunder, dass man also vom Mittelalter bzw. vom finsteren Alter spricht. Allerdings, lange vor der sogenannten Renaissance, war eine Macht im Osten, das war der Islam. Der Islam sagte in einer Zeit, wo Karl der Große nicht mal seinen Namen schreiben konnte, Karl der Große, da sagten die Araber, beziehungsweise Mohammed, gehe und suche nach Weisheit, auch wenn du bis nach China musst. In einer Zeit, wo die Kirche Kopernikus und andere als Ketzer verbrennen wollte, man denkt nur an Christopher Columbus, der es mit viel Glück geschafft hat, nicht vernichtet zu werden, war der Islam eine Religion, die sagte, die Tinte der Gelehrte ist heiliger als das Blut der Märtyrer. Vielleicht etwas zu Christoph Columbus. Christopher Columbus war ein Jude, der wusste als Jude, die Juden wussten das, das steht auch in der Bibel, dass die Erde rund ist. Natürlich, ja. Und das war die Zeit, wo die Juden sehr stark verfolgt worden sind in Spanien. Wir werden später sehen, dass viele ins Osmanische Reich gekommen sind. Also die vielen Namen an den Türklingeln in Izmir, Stadtmitte, sind Spanisch, Portugiesisch, Italienisch. Das sind alles Juden. Es gibt in der Stadtmitte Izmir heute noch 5 Synagogen, ich weiß nicht wie viele Kirchen und eine Moschee. Immer noch heute in Al-Sanjak in der Stadt wieder. Jedenfalls sagt der Islam, wer seine Heimat verlässt, um auf die Suche nach Weisheit sich zu begeben, ist auf dem göttlichen Weg. Also wandert in dem Weg Gottes. Zunächst war der Höhepunkt des Islams in Syrien. Und dort durften die Araber sehr viel von den Aramäern, also von den syrischen Christen, übernehmen. Übrigens, wenn man den Koran liest, die Moslems sagen, der Koran ist schwer zu lesen. Kein Wunder, weil der Koran eine aramäische Sprache hat, größtenteils. Die ganzen Ausdrücke, die Fachausdrücke, die theologischen Ausdrücke im Koran kommen aus dem Aramäischen. Und es ist interessant, dass wir in der Bibel 3 Teile haben, die mit den Aramäern zu tun haben. Der dritte, ich fange mit dem dritten an, morgen werde ich mehr darüber erzählen, morgen früh, das sind die Texte aus Esdra, Daniel, die in aramäischer Sprache geschrieben worden sind. Aber wir haben auch die Geschichte von Laban, der ja ein Aramäer war. Und das dritte fällt mir im Moment nicht ein, aber nein. Also es gibt in der Genesis, also in 1. Mose, ja, die Geschichte von Jethro, sorry, 2. Mose. Und es ist interessant, dass genau in dieser Geschichte von Jethro und von Laban wir Begriffe finden, die Grundbegriffe des Islam sind. Das kann man so nachlesen, und Esra natürlich auch. Das heißt, die Ostkirche, die ja übrigens von der westlichen Kirche als entweder verfolgt worden ist, exkommuniziert worden ist, sie wurde vom Islam bewahrt. Und wir werden also gleich, das ist bekannt, über die Wissenschaft, die Blüte der Wissenschaft in Bagdad, dass der Islam die Wissenschaft bewahrt hat. Aber es hat gleich von vornherein gesagt, dass vieles, was die Moslems übernommen haben und in den Westen wieder geschickt haben, eigentlich von den Christen kam, von den Aramäern. Es gab zum Beispiel viele Zentren in der syrischen Kirche, die sogenannten medizinischen Zentren. Kommt das euch bekannt vor? Man könnte sagen New Start Center. Das waren also wirklich die Prinzipien der natürlichen Heilung, die ganz groß in der syrischen Kirche waren und die Muslime beeinflusst haben, leider zu wenig. Das Zentrum der Ostkirche war Edessa, heute Şanlıurfa in der Türkei. Übrigens die Stadt, die eindeutig Ur in Chaldea ist. Also Ur in Chaldea ist nicht in Irak, das ist so ein Mythos, sondern das ist Urfa, die Stadt Edessa damals. Das Zentrum des Christentums der Syrien, in der Nähe von Haran. Haran war eine Stadt, die hochmodern war, auch zur Zeit Abrahams, aber danach. Ich war vor ein paar Wochen dort und da wurde gerade neue Ausgrabungen gemacht, hochinteressant, noch nicht veröffentlicht. Wie im 8. Jahrhundert zum Beispiel jemand sagt, Atome kann man spalten. Und er fügt hinzu, wenn wir das schaffen, können wir Bagdad im Nu vernichten. Muss ich vorstellen. Die Leute konnten damals die Distanz, also die Entfernung zwischen dem Mond und der Erde auf Zentimeter genau messen und auch die Länge des Jahres. Das war also im 7. Jahrhundert. Und wir wissen ja, dass Haran nicht nur ein Zentrum des Heidentums war, wie zur Zeit Abraham, sondern langsam, besonders im 9. Jahrhundert, ein Zentrum der Christen wurde. Edessa, wie gesagt, die Hauptstadt der Ostkirche. Natürlich kennen wir auch Antiochien, heute Antakya oder Hatay in Türkisch, eine ganz wichtige griechische Kolonie, wo die erste Adventgemeinde, die erste christliche Gemeinde war, Alexandria und so weiter. Und diese vielen Klöster, die es heute noch gibt in Syrien, heute, sage ich mal, vor 2-3 Jahren, heute weiß ich es leider nicht, es wird im Moment sehr, sehr viel kaputt gemacht. Aber bis jetzt war Syrien immer noch ein zum Teil christliches Land, wo die Christen eine große Freiheit hatten. Und dort wurde Wissenschaft neben Theologie gepflegt. Die Araber konnten kein Griechisch und waren also auf die Übersetzung der Aramäer angewiesen. Aramäisch und Arabisch ist sehr ähnlich, sowas wie vielleicht Deutsch und Holländisch oder Deutsch und Schwäbisch. Also kann man sich nicht verständigen, aber man kann ein Buch lesen. Also als Deutsche können wir alle ein Buch in Bayerisch lesen. Also ich lese manchmal die Zeitung in Österreich, da steht auch Wienerisch so ein Artikel. Kann man mit Mühe verstehen, ja. Und es gab also dort die Aramäer, es gab auch noch Juden. Und diese Christen haben vieles in das Aramäische übersetzt, womit die Araber Zugang zu der hellenistischen Welt hatten. Und dann kommen wir zu dem goldenen Zeitalter. Interessant, ne? Wir haben also im Mittelalter das dunkle Alter und hier haben wir das goldene Zeitalter, die Zeit der Abbasiden in Bagdad, wo Bagdad das Zentrum der Muslime wird. Wir befinden uns ungefähr in der Zeit vor Karl dem Großen, wo die katholische Kirche gerade die Goten in ihre Tasche gesteckt hat. Mit der Geschichte von Chlodwig. Chlodwig, der ein absoluter Mörder war übrigens. Die Geschichte also erzählt ganz schlimm über Chlodwig, Großvater von Karl dem Großen. Chlodwig hat sich taufen lassen Und das ist die Revolution im Christentum, beziehungsweise in der katholischen Kirche oder in Europa. Das ist langsam der Beginn des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Und eigentlich durch Betrug, einen großen historischen Betrug, hat die katholische Kirche diese Dynastie der Karolinger an die Macht gebracht. Pimping, also der Sohn von Chlodwig, und dann sein Enkel Karl den Großen. Wie gesagt, alles in meinem Buch nachzulesen, was irgendwann in den nächsten Jahren, hoffentlich nicht zu lang, rauskommen soll. In dieser Zeit bewegt sich das Zentrum der Macht des Islams von Damaskus nach Bagdad, heute Irak. Bagdad wird durch ein Zentrum, das nicht nur die Einflüsse der Aramäer, der Syrer, der Christen, aber auch der Juden und andererseits im Osten der Perser nimmt. Die Perser waren immer eine ganz große Macht, die auch auf dem Gebiet der Wissenschaft sehr vorwärts war. Sehr bald wurde Bagdad noch wichtiger als Byzanz, also Konstantinopel. Europa im Mittelalter, der Ost, die Ostkirche, der Islam im goldenen Zeitalter. Das, wie gesagt, durch den Einfluss der Christen, aber auch der Perser, durch die Übersetzung ins Arabische, durch das Syrische, der Manuskripten aus dem Griechischen, aus dem Sanskrit, aus dem Persischen. In dieser Zeit blüht die arabische Welt. Alles ist fortschrittlich. Wie gesagt, in einer Zeit, wo in Europa die Leute nicht lesen und schreiben konnten, konnte jeder in Irak mindestens 5 Sprachen. Das war so Standard. In einer Zeit, wo ein Priester, der Durchschnittspriester in Europa, noch nie eine Bibel gelesen hatte. Ich frage mich überhaupt, was die Leute gepredigt haben am Sonntag oder so. Keine Ahnung, aber die können nicht mal lesen und so. Da waren die Leute alle restlos fähig zu lesen. Es war nicht nur eine Zeit, eine Blüte der Wissenschaft, es war eine Blüte der Freiheit. Und diese Freiheit wiederum gab der Wissenschaft die Möglichkeit, sich auszubreiten. Und das taten die Leute auch. Der Kalif Al-Mahmud besonders sandte seine Gesandte überall in sein Reich bis Konstantinopel und die Leute kamen zu ihm, um mehr zu wissen. Die Byzantiner tatsächlich waren sehr daran interessiert, von ihm zu lernen. Denn sie wollten mehr wissen als das, was das Mittelalter erlaubte. Harun, also dieser Harashid Harun, dieser große Kalif, geht in die Geschichte als der, der die Wissenschaft gefördert hat. Viele Manuskripten kamen aus aller Welt nach Bagdad, wurden gerettet, wurden analysiert und vervollständigt. Bagdad wurde genannt das Haus der Weisheit. Und kurz danach haben wir die ganzen Werke des Mittelalters wieder aufgelegt hier, von Aristoteles über die medizinischen Schriften, die es damals gab. Es ist interessant, wie also ein Strom sozusagen von Ägypten, damals die Gelehrten, die Griechen und überall zurückgeht nach Europa, so langsam durch die Moslems. Wir kennen bestimmt die Kunst der Araber in dieser Zeit, Cordoba, Alhambra von Granada in Spanien, die Architektur, aber auch die Medizin. Und ich möchte also nicht darauf hinkommen, aber viele Schriften über Medizin, Astronomie, Mathematik kommen aus dieser Zeit. Das arabische Wort Algebra, ja, wird Algebra in Deutsch. Und viele Begriffe, die wir haben, kommen aus dem Arabischen. Wir überspringen einiges der Zeit wegen. Wir kommen zu den Ottomanen. 400 Jahre Beziehungen zwischen den Ottomanen und Byzanz. Und das waren nicht nur viele blutige Kämpfe. Es sondern das war auch eine Zeit, wo beide versucht haben, miteinander auszukommen und voneinander zu lernen. Selbst die Kreuzzüge, die in der Geschichte als eine unglaubliche Ansammlung von Verbrechen gegangen sind, Verbrechen aller Art, die übrigens nicht nur gegen den Islam gerichtet waren, sondern die ersten Kreuzzüge waren gegen die Europäer, wir kommen heute Abend dazu. Allein in Rumänien starben über 1 Million Christen durch die Kreuzzüge. Aber ein Nebeneffekt der Kreuzzüge war der Kontakt zwischen dem Osten und dem Westen, wo diese Barbaren, meistens entweder Abenteurer oder arme Schlucker, denen der Papst den Mond bzw. die Vergebung aller Sünden versprochen hatte, kamen da Leute, die nicht lesen konnten, die nicht schreiben konnten, die nur eins konnten, alles kaputt machen. Und die kamen also in diese Welt der Muslime, und wir haben Namen wie Saladin zum Beispiel, der versucht hat, diese Kreuzzüge zu gewinnen, nach dem Motto, wenn du deinen Feind schlagen willst, dann sollst du einen Freund aus ihnen machen, so ungefähr. Und wir haben also viele Berichte, die leider zu wenig bekannt sind, wie manche Franzosen, Deutsche oder wie die hießen, in diese Länder kommen und durch die Kreuzzüge sich einfach hinsetzen, zunächst staunen über die Blüte dieser Zeit, viele Erfindungen, viele Stoffe, die sie gar nicht kannten. Und nicht zuletzt wurden auch die Kreuzzüge irgendwann zu einem Raubzug dieser Produkte nach Europa. Also wir reden immer von Marco Polo und so, aber es gab auch durch die Kreuzzüge viele Schätze, die nach Europa gekommen sind, meistens geplündert. Ja, wenn die Germanen irgendwo in Norddeutschland heute in irgendwelchen goldenen Fässern aus Byzanz getrunken haben, dann haben sie gar nicht gewusst, was sie da in der Hand hatten. Die Leute haben also wirklich Schätze gehabt und zum Teil absolut nicht geschätzt. Und so wurde also die Kreuzzüge zu einer Art Beginn der Beziehungen zwischen Ost und West. Nicht nur in puncto Gold und Seide und Kaffee und Kräutern und so und Papageien, sondern auch in den Gedanken. Hier sollen wir auf jeden Fall Spanien erwähnen. Spanien wurde sehr bald zu einem Zentrum der Toleranz und der Kultur. Es wird also gesagt unter dem Kalif al-Hakam, der Weise, dass die Bürger von Cordoba Araber, Christen und Juden waren und dass sie ein Bildungsniveau erreichen konnten, das selbst Athen in seinen besten Tagen nicht erreichen konnte. Die Leute kamen also, um diese Wunderwerke wie la Alhambra in Granada und so zu bewundern, um die Mathematik zu studieren, Algebra, um natürlich die die unglaublichen Geschichten zu hören, wie die Geschichten der 1001 Nächten, die aus Bagdad kommen, aus dieser Zeit. Und dann die Literatur, die Philosophie, die Theologie, das Recht, die Wissenschaft, die Medizin, die Musik, Astronomie und vieles anderes. Der Kampf des Islams gegen das Heilige Römische Reich deutscher Nation ist nicht unbedingt ein Kampf mit Waffen. Ich habe, glaube ich, gestern erwähnt, und wir haben hier eine Spanierin, ich weiß nicht, wie du das in der Schule gelernt hast, aber ich halte, als Franzose zumindest, diese Eroberungsfeldzüge der Sarazener in Frankreich, in Spanien, als maßlos übertrieben. Es ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es in Deutschland bekannt ist, aber die Franzosen haben mal ein Datum gelernt, das ist die Schlacht von Poitiers, wo Karl Martel die Araber angeblich zurückgehalten hat. Alle Franzosen kennen dieses Datum, 732, haben wir alle gelernt. In der Geschichte wird ganz klar erwähnt, dass das überhaupt nicht stattgefunden hat. Die Sarazener, die Araber, waren nie in Poitiers. Und Poitiers ist auch kein Tal oder irgendein Berg, wo man die Araber hätte anhalten können. Das ist also ein Mythos, der gebaut worden ist, damit Karl Martel und seine Nachfahren, also Pipinger und Karl der Große und so, zu der Macht kommen. Ebenso in Spanien wird eigentlich wenig davon erzählt, sondern es wird gesagt, dass gerade zur Zeit der Araber in Spanien eine große Toleranz geherrscht hat, sowohl in der Regierung als auch im Umgang mit den Menschen und im Umgang mit den Religionen. Das typische Beispiel ist, dass die Moscheen in Spanien nicht nach der Qibla, also nach der Gebetsrichtung Mekka, gerichtet sind. Da muss man sich fragen, warum? Wie kommt es, dass die Leute Moscheen gebaut haben, die nicht Richtung Mekka ausgerichtet sind? Ja, wir sind also in dieser Zeit sehr weit von der Zeit, wo die Spanier, und wir denken natürlich an Ferdinand und Isabella, unter dem Vorwand der Reconquista, der Wiederchristianisierung, der Rechristianisierung Spaniens, unter diesem Vorwand mit sage und schreibe 80.000 Bücher der Universität von Granada auf dem Hauptplatz von Granada verbrannt haben. Es waren übrigens nicht nur muslimische Bücher, das waren Bücher allgemeines Wissens. Und diese Bücher, das war so 1424, ne, also wir sind schon weiter, aber diese Bücher waren Schätze, wiederum so wie Athen damals. Und selbst das katholische Enzyklopädia, also ein katholisches Enzyklopädia, spricht also über die muslimische Herrschaft in Cordoba und schreibt, obwohl die Christen in Spanien sicherlich viel gehänselt worden sind, haben sie zur Zeit dieser Emiren, also der Araber, eine große religiöse Freiheit gehabt. Die Christen und die Araber haben zusammengearbeitet, um Cordoba zu einer blühenden Stadt zu machen und so weiter, die in Europa ihresgleichen gesucht hat. Araber, Berber, Juden, Spanier lebten zusammen in Harmonie. Das ist hier das katholische Enzyklopädia. Es ist natürlich nur eine Frage, wann dieser Diskrepanz zwischen dem Mittelalter und dem goldenen Alter ganz Europa erobern würde, was wir natürlich die Renaissance nennen. Aber lass uns mal einige wichtige Schritte auf dem Weg sehen. Der eine wichtige Schritt ist der schwäbische König. Haben wir Schwaben hier? Ja. Gut, hallo Le. Friedrich the Swab, sagt man in Englisch, auf Deutsch Friedrich der Zweite, genannt Friedrich von Palermo. In dieser Zeit, wo Europa, also wir sind im 13. Jahrhundert, im Mittelalter war, entstand in Spanien, aber auch durch Friedrich von Palermo in Sizilien etwas, was wir den Beginn der Renaissance, also lange vor der Renaissance in Europa, nennen können. Das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, war in den Händen der Hohenstaufen. Und diese Deutschen waren mit dem Papsttum sehr gut befreundet, auch notgedrungen. Man denkt an Heinrich IV. Mit Canossa, also große Wahl hatten sie nicht. Aber es gab diesen Mann, Friedrich II., der anfing, ganz anders zu denken. Er war ein Free Spirit, wie man auf Englisch sagt. Er war ein Mensch, der ganz anders tickte, der sich nicht beeindrucken lassen wollte von niemandem und der durch seinen hohen IQ wahrscheinlich auch bereit war, anderes aufzunehmen, was im Mittelalter völlig unmöglich war. Natürlich hat er auch als Trumpf in der Hand, dass es ihm gelungen war, die deutschen Nationen zu einigen. Und als sein Vater plötzlich starb, wurde er plötzlich natürlich der König des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. In dieser Zeit kamen die Normannen und die Normannen waren überall in Europa ganz groß, besonders, ihr kennt ja das von Asterix natürlich aus meiner Heimat, Frankreich, aber auch Norddeutschland, Dänemark, aber auch die kamen durch den Schiffsweg nach Sizilien. Und Friedrich gelang es, die Normannen zumindest zu besänftigen und Süditalien, Sizilien, unter seine Herrschaft zu bekommen. Allerdings kann man sich gut vorstellen, Süditalien, Sizilien, nicht weit von Rom. Und das war natürlich nicht die große Freude des Papstes, im Norden das Reich von Friedrich zu haben und im Süden das Reich von Friedrich. Warum nicht? Weil Friedrich II., der später der Sultan von Sizilien genannt worden ist, Stupor Mundi von seinen Zeitgenossen genannt, also das Erstaunen der Welt, ein Mensch war, der Linguist war, ein Wissenschaftler, der die Philosophie beherrschte von Aristoteles bis und die ganzen arabischen Wissenschaften kannte. Ein Mann, wie gesagt, mit hoher Begabung und der in dieser Zeit seine neue Heimat, er liebte Sizilien, schönes Land, war ich noch nie da, aber ich kann mir gut vorstellen, als ein Zentrum der Wissenschaft, vor allem als eine Basis der arabischen Wissenschaft auswählte. Damals in Sizilien, man muss sich vorstellen, sprachen die Menschen nicht nur die Sprache von Sizilien, ein Dialekt, ich will nicht darüber reden, aber hat zum Teil mit Albanisch zu tun. Aber es gab also auch viele Leute, die ganz normal Arabisch gesprochen haben, Griechisch und Latein. Das war so hier die 3-4 normale Sprachen. Und in Palermo, in Sizilien, kamen viele Leute als Flüchtlinge, sogar Albigenser aus Frankreich, weil sie wussten, hier fürchten wir uns gar nicht. Natürlich hat das immer den Papst geärgert, aber es war zur gleichen Zeit eine Zeit der Blüte in Europa. Es ist übrigens interessant, dass in dieser Zeit zum ersten Mal in der Geschichte nachweislich der Papst Antichrist genannt wird. Und zwar vom Erzbischof von Salzburg, Eberhard II. Wenn ihr also nach Salzburg heute geht, es gibt, glaube ich, 40 oder 50 Kirchen in Salzburg, Stadtmitte, und ihr könnt alle Priester fragen, wo das Grab vom Erzbischof von Salzburg ist, der also das Salzburger Land organisiert hat, also ein großer Mann, der in jedem Reiseführer ist. Und keiner wird euch sagen, wo sein Grab ist, obwohl alle Erzbischöfe da im Dom sind. Die Wahrheit ist, er wurde verbrannt und seine Asche wurde in den Fluss Salzach da gekippt. Das ist in dieser Zeit. Und je mehr die katholische Kirche versuchte, gegen Friedrich zu kämpfen, was passierte, desto erfolgreicher wurde er. Also Eberhard II. Lebte 1200 bis 1246, um euch so eine Größenordnung zu geben. Das ist also hier in Europa, Spanien, Sizilien, Anziehungspunkte für die Wissenschaft, zugleich eine Brücke zwischen Ost und West. Wir überspringen und kommen zu einem neuen Kapitel, nämlich wie, und das könnt ihr euch gut vorstellen, die Manuskripte der Bibel, die theologischen Bücher von den Arabern erhalten worden sind. Sie wurden nicht nur erhalten, weil eine Königin wie Isabella oder Justinian damals alle Bücher grundsätzlich verbrannt hat. Also sowas wie Ground Zero bei Pol Pot in Kambodscha, der alle Leute, die eine Brille hatte, einfach getötet hat, weil intellektuell zu sein verpönt war. Man wollte zum Steinzeitalter kommen. Und so haben das die Leute damals in Europa gedacht, man muss sich vorstellen. In dieser Zeit werden diese Manuskripte bewahrt. Vielleicht mache ich doch eine kleine Klammer hier. Es gab auch im Mittelalter in Europa sehr gute progressive Bewegungen. Das muss auch gesagt werden. Also es ist nicht so, dass im Mittelalter für 1200 Jahren ungefähr nichts passiert. Ja, also es gab viele Erfindungen auf dem Gebiet der Wissenschaft, sprich Musik, Agrikultur, Architektur. Ich meine, wenn man sich einmal die gotischen Kirche anschaut, also es ist wirklich was Schönes, egal wie man darüber nachdenkt. Es gibt also architektonisch schon einiges in Europa und auch in der Wissenschaft. Also es wurde nicht alles unter den Tisch gekehrt. Es gab auch in der Kirche sehr viele Versuche der Reformation. Ja, also es ist nicht so negativ. Aber das große Bild, the big picture, wie man auf Englisch sagt, ist da. Die Entdeckung vieler alten Manuskripte kam durch Flüchtlinge, Christen, die einfach Zuflucht gesucht haben. Das ist ein ganz großes Thema, über das ich jetzt nicht so viel reden kann, aber es ist interessant, dass in allen Jahrhunderten, wo Menschen in Europa verfolgt worden sind, das Osmanische Reich, aber auch die Araber, diese Flüchtlinge aufgenommen haben. Also zur Zeit der Abbasiden zum Beispiel in Bagdad, 700 noch was, gab es um 50.000 Flüchtlinge, Christen, die einfach nach Bagdad gekommen sind. 50.000 Asylanten, sagt man heute, Flüchtlinge, christliche Flüchtlinge unter den Moslems. Also wir haben Berichte sogar aus Russland, wie Leute verfolgt worden sind. Entweder weil sie den Sabbat hielten oder weil sie an die Sterblichkeit der Seele geglaubt haben oder einfach, weil sie mit dem System nicht kooperiert haben. Und diese Leute bringen natürlich ihre Schätze in ihrer Tasche oder in ihrem Kopf mit. Die Kirche war immer dagegen, die Moslems haben das bewahrt. Und da kommt noch ein Punkt, die Sprache. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bibel, besonders das Alte Testament, im Hebräisch war und dass Hebräisch schon lange eine tote Sprache war. Und die war nicht nur eine tote Sprache, sondern die Manuskripte der Bibel, die Bibel war ohne Vokalen geschrieben. Das heißt, im Hebräisch schreibt man nur die Konsonanten. Und es ist manchmal schwierig, etwas zu verstehen, wenn man das nicht kann. Wenn ihr seht, also S-L-W-N, was ist das? Wenn ihr wisst, dass ich Sylvain heiße, könnt ihr vielleicht auf die Idee kommen. Ja, wenn man eine Sprache kann und versucht, ein paar Buchstaben wegzunehmen, dann arbeitet das Auge daran, das, was fehlt, automatisch zu korrigieren. Da gibt es auf Facebook immer wieder so diese Versuche und das stimmt auch so. Aber wenn man die Sprache gar nicht kann, was soll man machen? Und das große Glück war, dass Arabisch nicht nur dem Aramäischen, sondern auch dem Hebräischen ganz nahe ist. Und dass durch arabische Wörter, die selber oft einen christlichen Ursprung haben, ich meine die theologischen Wörter, biblische Begriffe erklärt worden sind. Und ich kann euch sagen, ich arbeite seit 35 Jahren ungefähr unter Moslems. Ich habe auch unter anderem also ein paar Jahre dort also in Ländern gelebt und bin öfter dort und beschäftige mich sehr viel mit dem Islam. Und durch das Arabische verstehe ich die Bibel wesentlich besser an vielen Punkten. Ich habe zum Beispiel ein Seminar vorbereitet, das ist ein großes Thema, allein für Matthäus brauche ich ungefähr eine Woche Vollzeit. Die Bibel mit aramäischen oder mit orientalischen Augen lesen, weil es gibt viele Ausdrücke in der Bibel, die wirklich keinen Sinn machen. Absolut nicht. Wenn ich sage, also ein Kamel durch ein Nadelöhr, macht dann keinen Sinn. Ja, und es gibt Leute, die behaupten, ja, es gibt ein Tor in Jerusalem, Nadelöhr, stimmt aber nicht, ja. Sondern das Wort Kamel im Aramäischen das gleiche Wort wie Draht. Und damals waren die Drähte nicht made in China so dünn, sondern da musste man sie, um durch ein Nadelohr zu bringen, so ein bisschen drehen. Ja? Und so müssen auch die Reichen ein bisschen gedreht, geknetet werden, damit sie ins Himmelreich kommen. Ganz einfaches Beispiel. Ja? Und da gibt es in Deutsch so viele Ausdrücke, die man nicht eins zu eins übersetzen kann. Ja, wenn ich sage, ich will mir ein Bein für euch ausreichen, da wird niemand auf die Idee kommen, jetzt reiße ich mir ein Bein raus. Und wenn Jesus sagt, wirf dein Auge raus oder so, oder beweg einen Berg, da haben nie die Jünger die Idee gehabt, so jetzt fahren wir zum Westerwald und bringen alle Berge in die Nordsee. Ja, keiner ist auf die Idee gekommen, weil das aramäische Ausdrücke sind. Und durch das Arabische verstehe ich nicht nur die Ausdrücke, sondern auch die Semantik der Wörter viel besser. Da könnte ich euch viele, viele Beispiele geben, aber es ist nicht unser Thema. Jedenfalls wurde der biblische Text dadurch viel klarer in manchen Hinsichten und brachte die Bibelwissenschaft zu einer absoluten Blüte durch die Araber. Geschweige von den wichtigen Manuskripten, die wir in den Klöstern gefunden haben. Diese Klöster wurden ja von den Moslems bewahrt, bis heute. Ich weiß nicht, wie es heute gerade ist in Syrien, in Irak, sieht im Moment nicht gut aus. Aber diese Manuskripten wurden auf jeden Fall jahrhundertelang bewahrt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das für die Theologen, für die Christen, die wirklich nach der Bibel gelebt haben, eine unglaubliche Quelle der Freude, mal die Bibel neu zu lesen durch das Arabische. Und ich möchte sagen, dass die Araber die die Bibel sehr geehrt haben, wie die, die in meinem Workshop gestern waren, wissen, auch ganz bewusst daran mitgearbeitet haben, dass die Bibel verständlicher wird. So, jetzt kommen wir aber zu dem letzten Punkt, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, das war der längste Punkt und für mich natürlich der spannendste Punkt, wie der Islam benutzt worden ist, um dem abtrünnigen Christentum Anhalt zu gebieten. Wir wissen nicht genau, wie es kam, dass der Islam sich so schnell verbreiten konnte. Eine Schlacht nach der anderen, der Islam eroberte Nordafrika bis Spanien und vielleicht die Pyrenäen. Wie das geschah, weiß kaum jemand. Es wurde, denke ich mal, übertrieben. Ich habe eine These dazu und die will ich nicht unbedingt jetzt breit treten, aber ich glaube auf jeden Fall, dass viele Christen, die bibeltreu waren, erstaunt waren, dass der Islam näher an der Bibel war als die katholische Kirche. Und vice versa natürlich genauso. Die Moslems fanden also Christen, und wir werden heute Abend darüber reden, die vieles getan haben, was den Moslems völlig genehm war. Denken wir an den Bilderkult zum Beispiel. Ja, Moslems sind dagegen. Und die ganzen Gruppen, die in Europa waren, die gegen die Kirche waren, waren auch gegen die Bilder. Nur als Beispiel. Ich werde also heute Abend in meinem Vortrag darüber reden, dass Europa in vielen Jahrhunderten große Reformationsbewegungen hatte, über die kaum jemand spricht. Weil, und das sagt auch Ellen White im Großen Kampf seit 1969, weil die Manuskripte verschwunden sind. Weil diese Leute als Randgruppen herabgestuft worden sind und als Ketzer. Dabei waren sie keine Ketzer. Und wir die Waldenser nehmen, die Bogomilen, die Albigenser, das waren keine Ketzer. Und das waren wirklich große Gruppen. Und in Nordafrika gab es die auch, diese großen Gruppen. Und wenn die auf die Moslem gekommen sind, da ging es nicht nur um Schwerte. Es ging auch um zum Teil Befreiung. Ich möchte also ein paar Beispiele geben dazu. Das fängt schon mit Mohammed an. Mohammed in Medina kam nach, also ich weiß nicht, ob die Geschichte vom Islam kennt, also wie sie immer gelehrt wird, war Mohammed in der Stadt Mekka und er versucht dort eine Reformation gegen den 360 Göttern zu machen, die aus Syrien kamen. 360 Götter, eins für jeden Tag. Drei Hauptgötter, Al-Uzza, Al-Al, Al-Manat. Wenn der Koran gegen Dreieinigkeit spricht, gegen drei Götter, spricht er gegen diese drei Götter und nicht gegen die Bibel. Und er hörte, dass 470 Kilometer weit weg in der Stadt Yathrib, heute Medina, Leute sind, die nur einen Gott haben. Das sind die Juden. Medina, heute Medina, ja, war ein Zentrum der Juden. Mohammed kommt also dahin im berühmten Jahr 622 und kommt zu den Juden und sagt, auch ich bin Moslems. Für ihn waren die Juden Gott ergeben, das heißt auch Moslem. Und es gab also, die Juden waren zerstritten seit langer Zeit, es gab also zwei Gangs, also Gruppen. Und es gelang Mohammed, sie zu einigen, dadurch kam er zur Macht. Aber irgendwann haben die Juden ihn doch offensichtlich enttäuscht, die haben ihn ja so verraten. Und dann geht er wieder nach Mekka und kocht sein eigenes Süppchen, so auf gut Deutsch gesagt. Aber es wird immer wieder in der Geschichte erzählt, wie tolerant Mohammed war. Da kamen also Christen zu ihm zum Beispiel und sagten, wir möchten für das Passafest einen Platz des Gebetes haben. Und Mohammed gab ihnen die Moscheen in Medina, in Mekka. Also heute darf man nicht nach Mekka, nach Medina. Ja? Es ist verboten für uns Christen, absolut verboten. Aber damals kamen die Leute und Mohammed hat gesagt, kein Problem. Hat ihnen sogar seinen eigenen Mantel gegeben als Zeichen. Mantel, wir werden übermorgen früh darüber sprechen. Ja, Mantel ist ein Zeichen der Macht in der Bibel. Johannes der Täufer einen Mantel hatte, Elia gibt seinen Mantel dem Elisa und so weiter. Und also es gibt mehrere Beispiele, wo Mohammed diesen Menschen geholfen hat. Das könnt ihr übrigens mal an meinem Bücherstand finden. Ich erzähle einiges in meinen Büchern darüber. Über die Schleichwerbung dann zwischendurch. Ja. Und für hunderte von Jahren war die arabische Peninsula ein Zentrum der Toleranz für die Christen, für die Juden. Wie gesagt, Osmanisches Reich später, Die Juden kamen aus Spanien, Portugal, Italien in das Osmanische Reich. Das Business heute in der Türkei, in großen Teilen der Türkei, ist in den Händen von Juden, nicht von Moslems. Und wenn du nicht dazu gehörst, kannst du kein Business machen mit denen. Das ist ganz wichtig. Ja, also ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich wollte kein Business machen, aber Leute haben mich angesprochen und das ist in ihrer Hand. Und ich habe so viele, viele Zitate, wie tolerant die Araber waren und auch die Türken. Das ist einfach ein Faktum. Ich sage nicht, dass alles perfekt war. Das System war gut eingeölt. Wer Christ war, muss eine extra Steuer zahlen. Musste zahlen, die Zimmi. Ja? Und dadurch waren die Moslems nicht daran interessiert, dass die Christen Moslem werden, weil sonst würden sie Geld verlieren. Aber die Christen waren natürlich daran interessiert, vielleicht Moslem zu werden. Das war ganz interessant, um diesem Geld zu entgehen. Und es gibt da so viele, die Moslem geworden sind, weil sie gekauft worden sind. Also die typische Situation ist in den Balkan, ja, Bosnien, Albanien, wo es Jahrhunderte gedauert hat, bis die Christen Moslem geworden sind. Aber viele wurden gekauft. Es gibt also Berichte, dass damals ein Moslem, der Christ wurde, umgerechnet um die 10.000, 20.000 Euro bekommen hat. War natürlich nicht schlecht. Ne? Aber ich werde auch heute Abend einiges darüber sagen in meinem Vortrag. Ja. Also es gab Frieden, es gab Ruhe zwischen den Völkern und dadurch auch blühte wiederum die Kunst, Handel, Wissenschaft, ich suche ein anderes Wort auf Deutsch, Handwerk, ja, also die Industrie für die damalige Zeit. Es war wirklich eine schöne Zeit für alle. Ja, und jetzt kommen wir einfach mal zu den historischen Fakten, wie besonders der Kaiser Suleiman, Suleiman der Prächtige, heißt er auf Deutsch, der die Tulpen nach Europa gebracht hat. Suleiman will Europa erobern. Das wollten alle machen. Das war immer der Traum, weiterzukommen. Wie die Türken das Byzantinische Reich erobert haben, liegt es an verschiedenen Faktoren. Drei Faktoren würde ich hier ganz kurz nennen. A, das Byzantinische Reich war zerstritten. Zweitens natürlich Genghis Khan, der kam, und später Timurlenk, die Byzantiner und die dortigen Türken gezwungen haben, miteinander zu arbeiten. Man muss sagen, dass die Türken schon damals in Bagdad waren und immer wieder als Soldaten angehauen worden sind aus Sibirien, wie das heißt. Und es ist immer gefährlich, irgendwelch ein fremdes Volk als Soldat aufzunehmen. Ja? Das wissen wir aus der jüngsten Geschichten, ob das die Taliban oder so, die von George Bush bezahlt worden sind damals, gegen die Russen in Afghanistan. Das kann immer schief gehen. Das war in Europa genauso mit den Goten. Ja? Wie die römischen Kaiser haben die Germanen geholt, weil die gute Soldaten waren. Ja, und dann konnten sie nicht loswerden. Und dann haben die Soldaten immer gesagt, hier, mehr Geld und so, money, money. Und wir haben die Waffen. Ja, und da haben die Römer sich völlig ruiniert mit den germanischen Stämmen. Aber irgendwann haben dort die germanischen Stämme gesagt, wisst ihr was, unser König kommt nach Rom und fertig, ne, Odoaker und so. Und da war das Ende der Veranstaltung. Und das haben die Türken genauso im Byzantinischen Reich gemacht. Ganz einfach. Aber, wie gesagt, die Byzantiner waren zum Teil gezwungen, es gab die Drohung, ja, von Westrom zum Teil, von den Normannen, aber hauptsächlich, also der Stoß kam wirklich durch Genghis Khan und Timurlenk. Wichtig ist, dass auch die Christen, beziehungsweise die wirklich nach der Bibel gelebt haben und die, wie gesagt, ein beträchtlicher Teil Europas waren, den Türken immer geholfen haben. Man denke an die Eroberung von Konstantinopel 1453, wo die Christen in Konstantinopel geschrien haben, die Turban der Osmanen als die Tiara der Päpste. Das heißt, es war für die Christen, die wirklich der Bibel treu geblieben sind, eine Befreiung, dass die Türken kamen. Und das ist das Erste, was die Türken gemacht haben übrigens, ist ein Erlass, also ein Statement zur religiösen Freiheit in Europa, also in den Balkan aufzustellen. Kann man heute noch in Mostar in Bosnien nachlesen. Das heißt, die Türken haben den Christen Freiheit gegeben. Die Türken haben also eine gewisse Dankbarkeit gehabt. Zweitens, sie haben gewusst von diesen Christen. Und ich glaube, sie wollten natürlich alle als Verbündete haben, die gegen die Kirche waren. Ja, das römische Beispiel ist die Allianz zwischen Süleyman dem Prächtigen und Franz dem Ersten in Frankreich. Zum Beispiel, ja. Und Süleyman wollte diese Gruppen haben gegen die Kirche, weil eigentlich sein Ziel war, und da müsst ihr gut aufpassen, weil das ganz wichtig ist, den Papst zu ersetzen. Und das ist wichtig, weil in der türkischen Denkweise heute die Idee vorhanden ist, das sagen mir die Türken immer wieder zwischen den Zeilen oder ganz offen, es gibt auch Bücher darüber, die katholische Kirche hat so und so viele Jahre in Europa geherrscht, jetzt sind wir dran. Und deswegen versuchen die Türken überall, durch Geschäfte und alles, und vieles, was ihr gar nicht mitbekommt, das Osmanische Reich auch in Europa wieder aufzubauen, aber auch mit dem Ziel natürlich, den Islam aufzubauen. Da gibt es ja so das berühmte Zitat von dem grünen Politiker, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Türke, Cemal irgendwas, der gesagt hat, was Süleyman der Prächtige, wie? Ich weiß nicht, ob das der ist, der gesagt hat, was die Türken in Wien nicht geschafft haben, werden unsere gebärfreudigen Frauen schaffen. Und es ist auch interessant, wie heute in der Welt ist. Also ich reise relativ viel. Wisst ihr, dass zum Beispiel Istanbul dreimal so viel Fluggäste hat als Heathrow in England inzwischen. Das ist zu einer der größten Fluggesellschaften geworden der Welt. Und ob ihr jetzt nach Kasachstan geht oder nach Algerien oder nach Sudan, die besten Produkte sind made in Turkey. Die Türkei hat unwahrscheinlich aufgeholt. Also die ganzen Flughäfen, die Straßen, selbst die Autobahn in Kroatien, alles von Türken gebaut. Die Flughäfen in Usbekistan, überall die Türken. Die Türken haben so sehr viel an Einfluss gewonnen, aus verschiedenen Gründen. Das wollen sie auch. Und das wollte der Süleyman, er wollte einfach den Papst, also der neue Papst werden. Er hat das auch. Interessant, wenn man Bilder von Süleyman sieht, wie er so die Tiara vom Papst also nachgemacht hat und so. Um es kurz zu machen, erstens gab es immer wieder Verfolgung der Christen zur Zeit Süleyman, bei Bedenken in Ungarn besonders. Ungarn, die grausam gegen die damaligen Protestanten umgegangen sind, Transsilvania, das war Ungarn damals. Und in diesem Moment kommt Süleyman nach Mohács. Diese Schlacht von Mohács ist der absolute Horror der europäischen Geschichten des 15. Jahrhunderts. 16. Jahrhundert, sorry. Weil da sind die Osmanen über die Donau gekommen. Und da war's, also da wussten die Leute nicht mehr, was sie getan haben. Also Süleyman kam mit 300.000 Leuten da und der hat die Ungarn so platt gemacht. Und auch die ganze Geschichte, die wir heute in Europa haben, war nur, also das Austro-Ungarische Reich, die Habsburger, war nur eine Allianz gegen die Türken. Irgendwas muss man machen. Leute, die sich verhasst haben, mussten zusammenkommen, um gegen diese Bedrohung zu kommen. Da wissen wir natürlich um Wien. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum die Türken nicht bis Deutschland gekommen sind. Die wollten auch Deutschland erobern, das ist ganz klar. Aber das Glück oder Unglück war, dass der Winter in diesem Jahr so kalt geworden ist, dass die Türken nicht weiterkamen. Aber was interessant ist, ich hatte das große Glück, in den osmanischen Archiven ein bisschen zu fummeln, so in Istanbul. Und das ist interessant, wie es das Tagebuch eines Soldaten gibt. Und da sieht man richtig, wie motiviert diese Soldaten waren, Europa zu erobern, aus ideologischen Gründen. Nicht, jetzt kommt, nicht um den Islam überall zu instaurieren, sondern um den, ich würde sagen, das antichristliche Christentum zu verdrängen. Und immer, wenn Karl der Fünfte, also der große Gegner von Martin Luther, irgendwas machen wollte, da waren die Türken da. Belgrad 1521, Wien und so weiter. Sodass Karl der Fünfte zugeben musste, er sagt, egal was ich tue, ich kann es nicht. Weil entweder kämpfe ich gegen die Reformation oder gegen die Türken. Das war also eine tolle Alternative, ne, für ihn. Und da hat sich natürlich gegen die Türken entschieden, ganz klar. Und das ist der Grund, warum Martin Luther immer wieder, mit Ausnahme am Ende seines Lebens, die Türken als den Finger Gottes gesehen hat. Er sagt zum Beispiel, gegen die Türk zu kämpfen, heißt gegen den Finger Gottes zu kämpfen. Es gibt auch sehr viele Schriften, ein ganzes Kapitel hier, kann ich natürlich nicht alles durchlesen. Ich möchte abschließen mit einem der letzten Sätze von Suleiman dem Prächtigen, der eines Tages seinen Minister fragte, wie alt ist dieser Martin Luther? Und da sagte Suleiman, ich wünschte, er wäre jünger. Er würde in mir einen gnadenvollen Beschützer finden. Ein gnadenvoller Beschützer. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten, um zu sehen, wie zunächst parallel zum Mittelalter die Kunst, nicht nur die Kunst, die Wissenschaft, aber die Religion nicht nur bewahrt, sondern befördert worden ist in einer Gegend, wo ein goldenes Zeitalter war. Nicht zuletzt durch die Flüchtlinge, die kamen, aber auch durch den Kontakt mit den Aramäern, mit den Christen, mit den Juden und auch mit anderen Perser, Inder und so. Dann, dass Menschen irgendwann gesehen haben, dass es uns mit den Moslems besser geht. Das ist übrigens der Grund, warum der Islam heute wächst. Der Mohammed hat gesagt, wir evangelisieren durch Geschäft, Trade, also Handel. Ja, das heißt also in Deutschland, wenn man seine Gemüse kaufen will, heute geht man zum Türken, in Frankreich zum Marokkaner und in Albanien, wenn du irgendwas kaufen willst, wenn du schlechte Qualität willst, gehst du zu den Chinesen, wenn du gute Qualität willst, gehst du zu den Türken. Und da ist man greifbar. Und dann durch die Osmanen, die einfach gesagt haben, wir wollen nach Europa, nicht nur nach Europa übrigens, aber auch mit dem Ziel Europa von dem Katholizismus zu befreien. Das war ihr ausgeklärtes Ziel, natürlich um die Macht zu bekommen, aber das hat Gott nicht zugelassen. Aber Gott hat zumindest zugelassen, dass Martin Luther oder die Leute in Ungarn oder an anderen Stellen die Reformation nach vorne bringen konnten, so gut wie ungehindert. Und zum Leidwesen von Karl V. und Co. Was kann man dazu sagen, in einer Zeit, wo Europa natürlich mit dem Gedanken spielt, sollen wir die Türkei aufnehmen oder nicht? Ich glaube, dass der Plan Europas, der Plan der Türken ziemlich klar ist. Das können wir uns gerne unterhalten, die nächsten 5 Minuten, die wir haben, wenn ihr wollt. Aber das ist interessant, auch mal zu sehen, dass Flüchtlinge dort aufgenommen sind. In der Zeit, wo heute Flüchtlinge an unseren Toren sind. Und dass diese Menschen der Reformation bzw. dem Volk Gottes geholfen haben, wie wir es zum Beispiel aus den Trompeten wissen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.